Und herzlich willkommen zu Dev Radio hier auf Radio Free FM an diesem heißen Augustsonntag. Im Studio sind, also ich bin Matu.
Markus
sitzt mir gegenüber.
Und Tai.
Tai ist noch da. Und unser Thema heute wird sein Sword Art Online, was ein Roman ist, richtig?
Ja, unter anderem.
Unter anderem. Aber vorher gibt es ein bisschen Nachrichten. Und was natürlich die CCC-nahe Umfeld gerade am meisten beschäftigt, ist der Vorwurf des Landesverrats an die Redakteure an zwei Redakteure des Internetblogs netzpolitik.org.
Ich glaube, um den Kontext zu verstehen, müssten wir mal erklären, was der Generalbundesanwalt macht.
Vielleicht sollen wir erstmal erklären, was netzpolitik.org gemacht hat. Nämlich, also netzpolitik.org ist ein Blog, gegründet von Markus Beckedahl. Mittlerweile hat er auch ein paar Mitarbeiter. Einer davon ist André Meister. Und André Meister hat irgendwann Winter diesen Jahres einen Artikel veröffentlicht, in dem es um die Massenüberwachung durch den Verfassungsschutz ging.
Und zwar ganz konkret hat der Verfassungsschutz ein neues geheimes Budget für Cyberangriffe bekommen.
Genau. Und dazu haben sie eben auch die Originaldokumente, die sie durch eine Quelle bekommen haben, also investigativer Journalismus arbeitet ja öfter mal mit Personen, die eben als Informanten oder Quellen zur Verfügung stehen, und da gab es eben eine solche, die hat ihnen den ja als vertraulich eingestuften Haushaltsplan des Verfassungsschutzes, da sind sie ja irgendwie rangekommen, und sie haben den auch veröffentlicht auf ihrer Website, damit sich die Leser nicht nur auf die
Zusammenfassung der Journalisten stützen müssen, sondern sich selbst an Originalen belesen können.
Genau, um das nachprüfen zu können. Genau, dann ist erstmal nichts passiert, ziemlich lange. Und jetzt plötzlich geht irgendwie alles drunter und drüber. Also,
ich habe gerade das Strafgesetzbuch auf, Paragraph 94. Hier. Wie ein Staatsgeheimnis, Punkt. Und sonst, veröffentlicht und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
Ja, nicht unter einem Jahr. Also da sind jetzt schon eine ganze Menge interessante Sachen drin, weil zum einen ist überhaupt nicht klar, ob als vertraulich eingestufte Haushaltspläne überhaupt als Staatsgeheimnis betrachtet werden können. Dann ist überhaupt nicht klar, ob das überhaupt die Bundesrepublik gefährdet oder stark, was, da gibt es noch irgendwie eine zweite Formulierung. Der eine ist irgendwie nachteilig gefährdet und das andere ist irgendwie noch irgendwas Krasseres. Und da gibt es auch, da gibt es eben wahnsinnig viele Artikel auf netzpolitik.org. Naja, auf jeden Fall richtig los ging es da vor etwa anderthalb Wochen. Am Donnerstag hat nämlich die Redaktion beziehungsweise die beiden Leute, Markus Beckedahl und André Meister, Post bekommen, dass gegen sie ermittelt wird wegen Landesverrat, oder wegen des Verdachts auf Landesverrat. Und ja, jetzt können wir vielleicht hier auf den Generalbundesanwalt zu sprechen kommen, der dafür nämlich verantwortlich ist. Und das ist eigentlich der höchste Staatsanwalt in Deutschland.
Was macht ein Staatsanwalt?
Der Staatsanwalt ist derjenige, der
Anklage erhebt in Strafprozessverfahren. Also wenn du jemanden auf den Kopf haust.
Also Strafgesetzbuch ist alles das, was den Staat irgendwie interessiert oder was die Gesellschaft interessiert, wo immer ermittelt wird. Und dann gibt es noch irgendwie ganz viel privates Recht. So.
Also eigentlich ist ja der Staatsanwalt der öffentliche Kläger. Weil du hast ja,
genau, wenn die Öffentlichkeit gegen jemanden klagt.
Der Staatsanwalt ist verpflichtet, bei Strafgesetzgebungsverfahren einzuschreiten. Egal, wie viele Neben- oder Hauptkläger es gibt.
Ja, und
und mein persönliches Hadern mit dem Generalbundesanwalt ist, dass man ihn doch mal nahegelegt hat, gegen die NSA zu ermitteln, wegen welcher Gesetz auch immer sie die Bundesrepublik Deutschland geschädigt haben könnten. Und seine Argumentationsschiene war, für ihn liegt kein hinreichender Anfangsverdacht vor, der Ermittlungen rechtfertigen würde.
Ja, und
Später kam er noch mit der Begründung, das seien ja alles nur Kopien und keine Originale.
Ja, und man bräuchte den Snowden ja nicht zu fragen, der erwecke nicht den Anschein, irgendetwas zum Thema zu wissen. Das ist auch super. Also es wurde auch irgendwie gefordert, Edward Snowden als Zeuge zu verhören. Hat hier gesagt, ja, der weiß ja nichts, der scheint nichts zu wissen.
In dem Kontext muss man verstehen, der Staatsanwalt untersteht dem Bundesministerium der Justiz, also einer Exekutive, und er ist weisungsgebunden.
Was auch ein bisschen eigenartiges Konzept ist, weil er eigentlich Judikative und Exekutive getrennt sein sollten.
Wir sollten eine Sendung zur Staatstheorie machen, theoretische Auslegung und tatsächliche Implementierung.
Ja, das wäre interessant.
Gut, bereits vor dem Haus.
Bräuchten wir vielleicht ein paar Leute, die sich damit besser auskennen. Naja, wie geht es jetzt weiter? Also Sie wissen jetzt, dass offiziell gegen Sie ermittelt wird.
Der interessante Punkt, den ich noch rausgezogen habe, ist, man kann mit solchen Vorwürfen 6 Monate lang den Katalog schwerer Straftaten benutzen, um alle Ermittlungsinstrumente, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, auffahren. Und entweder muss man nach 6 Monaten die Ermittlungen einstellen oder über die Ermittlungen informieren.
Ja,
das heißt, es gibt eine krude Theorie, dass die Ermittlungen mit allen Abschnorchelaktionen gegen Logbuchnetzpolitik schon wesentlich länger laufen.
Ja, da gibt es jetzt einen relativ aktuellen Artikel. Genau, das ist dieser hier vom 7.8., also von vorgestern. Und zwar hat da Markus Becke da selber eben geschrieben, dass er eben auch Anfrage gestellt hat, ob sie denn überwacht wurden oder überwacht werden. Auf jeden Fall, ja, also da gibt es so einiges, was da zusammenkommt. Also zum einen, es gibt das, es ermöglicht den Behörden entsprechende Überwachungsmaßnahmen einzuleiten, und dazu gehören hier, also das ist jetzt Quelle netzpolitik.org, wo Markus Beckett darüber geschrieben hat. Und zwar wäre Überwachung von Telefon, Handys und Internetzugang, akustische Wohnraumüberwachung, also sogar mit großen Lauschangriff. Lauschangriffe draußen, also abhören, irgendwie mit Mikros rumlaufen oder Richtmikros. Dann Abfrage aller Verbindungsdaten und Standortdaten. Hier kommen wir eben auf die Vorratsdatenspeicherung zu sprechen, und dann längerfristige Observationen. Also sie dürfen ja auch hinterherlaufen und sie beschatten. Und ja, das Ganze darf eben weit dauern. Ja, und über diese Benachrichtigungspflicht, ja, die besteht theoretisch, aber auch da hört man öfter mal, dass es in der Praxis einfach so gehandhabt wird, dass in den Akten ein Vermerk gemacht wird, dass das eventuell irgendwann später noch gebraucht wird, und dann werden die einfach nicht benachrichtigt, sondern diese Ermittlungen gehen einfach dann irgendwie noch weiter im Hintergrund, obwohl da eigentlich gar nichts mehr passiert. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, was ich wollte. Ach genau, die Strafen, die dabei rauskommen, sind auch ganz schön heftig. Also zum einen ist Landesverrats Vorwurf gegen Journalisten schon lange nicht mehr vorgekommen. Ich glaube, das ist erst das dritte Mal in Deutschland. Und beim letzten Mal war, glaube ich, Spiegel. Er wurde einem Spiegelredakteur oder irgendwie der ganzen Redaktion, weiß ich nicht genau, vorgeworfen. Das ist schon sehr lange her. Findet vielleicht jemand raus, wann das war?
Spiegel-Sprechere.
Das war irgendwann 80er Jahre, glaube ich.
1962. Einer der größten politischen Skandale in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.
Genau. Genau, und da wurde eben dem Spiegel Landesverrat vorgeworfen, und da wurde dann von den entsprechenden Gerichten eben geurteilt, ja, gegen Journalisten, das geht gar nicht. Solche Überwachung und so weiter einzuführen, weil das gefährdet massiv die Pressefreiheit und überhaupt unsere gesamte Demokratie. Und ja, jetzt wird hier trotzdem so ermittelt, obwohl die gleiche Generalbundesanwaltschaft, ja, wie gesagt, in dem Überwachungsskandal keine Anstalten macht zu ermitteln. Was mir heute ganz neu war irgendwie, ist, dass ein Antrag eingereicht wurde, dass der Generalbundesanwalt Ranger, heißt er, glaube ich, in den Ruhestand versetzt werden soll.
Ja, Das war mehr oder weniger, das habe ich auf der Tagesschau gesehen, dass das sozusagen die erste Amtshandlung vom Justizminister war, nachdem er aus dem Urlaub kam. Ist extra nach wo immer auch hin erfahren musste, gefahren, um den Einsatz zu sagen.
Und ein bisschen problematisch, oder was heißt ein bisschen problematisch, eben auch problematisch für diese beiden, gegen die ermittelt wird, beziehungsweise es wird noch gegen weitere Leute ermittelt, nämlich gegen Unbekannt, und das sind die Quellen, die Redaktion von netzpolitik.org mit den Informationen versorgt hat, also mit den vertraulichen Dokumenten.
Damit hat man ja schon längst gerechnet, dass das ist, aber das.
Richtig, damit wurde schon gerechnet, dass gegen die ermittelt wird, was eigentlich auch nicht zulässig ist.
Der perfekte Moment, ein Whistleblower-Gesetz zu schützen. Leute, die Informationen kundgeben, die dazu dienen, öffentliche Missstände aufzudecken, sollten nicht strafrechtlich belangt werden.
Und da haben wir.
Dafür haben wir kein Gesetz.
Richtig, da haben wir ein ganz großes rechtliches Defizit in Deutschland.
Gibt es denn irgendwo ein Land, wo das...
Das hätte? Weiß ich gar nicht.
Lass mich nachdenken, es gibt zwei auf dieser Welt. Die haben Gesetze, die Leute schützen, die Missstände öffentlich machen.
Ja, und das Strafmaß ist eben hier auch nicht... zum einen, genau, jetzt wurde irgendwie erstmal denen gesagt, so ja, die Ermittlungen ruhen jetzt erstmal, und den beiden wurde versprochen, jetzt erstmal keine Abhörmaßnahmen oder Hausdurchsuchungen durchzuführen.
Mittlerweile wissen wir, dass es dann keine Analysten, die dran sind, sondern wir lassen einfach automatisch abschnorcheln. Damit ist es halt...
Ja. Und außerdem, nach den entsprechenden Gesetzen gibt es eben dieses Ruhen eines Ermittlungsverfahrens gar nicht. Also es gibt das gibt's nicht. Also entweder es läuft oder es wird für beendet erklärt. Aber also so ein Ruhen von Ermittlungsverfahren heißt nämlich rechtlich rein gar nichts. Also sie können jederzeit ihre Meinung auch ändern. Und es bedeutet einfach gar nichts. Und ja, viele sind eben der Meinung, dass es einfach so ein Versuch ist, die Massen zu beschwichtigen und diesen Medienrummel, das hat ja wirklich ganz schön Medienrummel erzeugt, das wieder ein bisschen runterzubringen, um dann wieder weiterzumachen, wenn sich niemand mehr dafür interessiert.
An sich muss ich sagen, dass ja Rangnick nicht unbedingt schuld ist, weil er hat ja das nur gemacht, weil er von allen möglichen Seiten bedrängt wurde, diese Ermittlungen zu machen.
Ja, da gibt's.
An sich ist ja der Schritt, ihn dafür, wie stufe ich das jetzt, was war das Jugendfreiwort dafür, ihn dafür zu kicken, einfach nur ein Versuch dazu, die eigentlich verantwortlich sind, zu schützen.
Aber seine Verpflichtung ist ja erstmal zu prüfen, ob überhaupt genügend Verdacht gegeben ist, um hier ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, weil zum Beispiel beim Geheimdienstskandal, da hat er gesagt, ja, da ist einfach der Anfangsverdacht gar nicht gegeben, da können wir gar nicht anfangen zu ermitteln. In diesem Fall komplett anders, er hat gesagt, ja, wir müssen erstmal anfangen zu ermitteln, um dann festzustellen, ob überhaupt das überhaupt problematisch ist, dass hier diese vertraulichen Dokumente veröffentlicht wurden. Ja, jetzt zur Strafe wollte ich jetzt auch noch kurz was sagen. Und zwar, du hast es schon zitiert aus dem Strafgesetzbuch, dass im Falle einer Überführung mindestens pro Fall ein Jahr Gefängnis darauf steht. Und die Skala ist nach oben offen. Also ist zum Teil eben, kannst du mehr dafür bekommen als für Mord.
Also für schwere Fälle steht dran, Absatz 2, mindestens 5 Jahre.
Ja, genau. Aber wie gesagt, also falls sie überführt werden sollten, falls festgestellt werden sollte, dass sie Landesverrat begangen haben, dann wäre das mindestens ein Jahr Gefängnis für jeden der beiden Fälle. Und das ist eben auch eine... Und zusätzlich kommen eben diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, wo diese beiden Journalisten jetzt eigentlich davon ausgehen müssen, privat und dienstlich komplett überwacht zu werden. Was für Journalisten überhaupt nicht witzig ist.
Ich werfe hier mal ein Zitat von Rock Gomrig ein, ein Niederländer, der auch journalistisch aktiv ist und gemeint, er hat in seinem Keller seit neuestem guten Handyempfang.
Ja. Okay, das kann natürlich bedeuten, dass der Netzbetreiber ausgebaut hat, oder wir haben einen neuen Netzbetreiber, nämlich die Überwachungsbehörden. die sich da dazwischen schalten.
Ich habe für mich noch interessanterweise hier ein paar Personen- und Geschäftsprozesse rausgefunden. Das eine war, dass der Generalbundesanwalt weisungsgebunden ist. Das heißt, man kann jetzt den Justizminister Heiko Maas vor den Karren spannen für wir ermitteln nicht gegen NSA, aber wir gucken mal, ob wir Anfangsverdacht gegen nicht Journalisten haben. Dann als es PR-Wellen zog, hat Heiko Maas gesagt, stopp die Ermittlungen.
Ja.
Und es war halt gemeint, ich mache ja nur meinen Job. Also wurde er kurz mal versucht, in den Ruhestand zu befördern. Mittlerweile haben sich auch so Leute wie Otto Schily gemeldet mit Journalisten dürfen sich einfach nicht über Gesetze hinwegsetzen. Was wollt ihr eigentlich?
Ja, aber das haben sie ja eben nicht.
Ich finde die Aussage schön, wenn man sie im Rahmen eines Staatskontextes sieht. So, Journalisten dürfen nicht, aber Geheimdienste dürfen.
Ja, natürlich. Ja, weitere Informationen dazu gibt es einige. Also zum einen natürlich netzpolitik.org, das Blog zu Netzpolitik selber. Die meisten anderen Medien haben da, oder eigentlich alle anderen großen Medien haben darüber berichtet, Tagesschau,
Spiegel. Ich finde es lustig, dass die Tagesschau die Dokumente mirrored.
Nicht. Ich glaube, alle anderen schon, aber die gerade nicht. Sie verlinken nur. Ich bin mir relativ sicher, dass Tagesschau die einzigen sind, deren Justizabteilung ihnen davon abgeraten hat.
Ja, yeah, ich habe es auch gesehen, dass sie denen abgeraten wurde, aber ich glaube, es ist tatsächlich auf deren Seite drauf.
Okay, also
weil sie gesagt haben.
Da müsst ihr selber nachschauen. Viele, viele, viele Journalisten haben jetzt angefangen, diese Dokumente auch zu veröffentlichen und zum Teil sogar dann Strafanzeige gegen sich selber zu erstatten. Mhm. Ja, dann gibt es von vor einigen Tagen ein Video von einem Vortrag von Markus Beckedahl. Wir hatten überlegt, das zu spielen, aber jetzt haben wir schon so lange über das Thema gesprochen, dass wir eigentlich das meiste daraus schon abgehandelt haben. Mhm. Das ist aber interessant, um die Sicht von der Redaktion selber nochmal zu sehen. Den Link dazu versuche ich nachher in die Shownotes zu stellen und den gibt es natürlich auch auf netzpolitik.org. Und dann gibt es ein recht langes Interview im Podcast Logbuch Netzpolitik von der normalerweise mit Linus Neumann und Tim Pritloff ist. Und in der Folge 149 von Logbuch Netzpolitik gibt es ein Interview mit, ja, auch wieder mit Markus Beckedahl und André Meister, die beiden Beschuldigten in dem Fall. Wir werden interviewt von Linus Neumann, geht so eine knappe Stunde. Das ist auch recht interessant, weil sie da noch ein bisschen mehr auf die Hintergründe eingehen, als das in so Nachrichten üblich ist. Ansonsten kurz vielleicht Hintergrundinformationen zu netzpolitik.org. Netzpolitik.org ist seit einigen Jahren komplett spendenfinanziert. Also davor wurden sie irgendwie fremdfinanziert durch andere Jobs, hauptsächlich von Markus Beckedahl. Mittlerweile finanzieren sie sich komplett durch Spenden. Das heißt, wenn ihr sie unterstützen wollt, sind bei den Spenden immer willkommen. Und auch ganz interessant finde ich, im 4. September findet in Berlin die Netzpolitik-Konferenz statt. Auch da verweisen wir auf die Website netzpolitik.org. Das ist jetzt alles, was mir dazu einfällt. Habt ihr noch irgendwelche Kommentare?
Ich glaube, wir haben unsere Zuhörer erschlagen.
Ja, das Thema ist einfach gerade so aktuell und so krass. Ja, also dass hier gegen Journalisten, deren Job das ist, zu berichten.
Ich finde es sehr interessant, was da an Details hochblubbert, wie der Staat intern arbeitet. Nämlich die ganzen Sachen, die nicht in Gesetzen festgehalten sind, sondern irgendwelchen Direktiven.
Ja. Ja, ja. Wenn Leute sagen, oh, da wussten wir nichts davon und da ist derjenige zuständig. Genauso, wenn man sich mal mit dem anderes Thema als Geheimdienstuntersuchungsausschuss oder beziehungsweise offiziell erster parlamentarischer Untersuchungsausschuss der so und so vielten Legislaturperiode, die vielte haben wir noch?
400 irgendwas.
Nee, das ist viel weniger.
Oh.
16 oder so. Egal, auf jeden Fall der aktuellen Legislaturperiode. Und genau, da gibt es auch einen Podcast drüber. Vielleicht können wir den auch noch erwähnen. Das ist die technische Aufklärung. Also wer in seinem Podcast Suchmaschinen technische Aufklärung eingibt, der findet da einen Podcast drüber. Das sind zwei Podcaster, die die zu den öffentlichen Sitzungen des Geheimdienstuntersuchungsausschusses gehen und dort dann hinterher darüber berichten, was dort passiert. Und das ist auch der Wahnsinn, wie das da läuft. Also,
ich dachte, die dürfen gar nicht, sie dürfen gar nicht sagen, wenn sie irgendwas
Doofes finden. Nennen sie was Doofes.
Also es ist die öffentliche Sitzung, es gibt noch die geheime
Sitzung. Genau, es gibt die öffentliche Sitzung, da dürfen keine Video- oder Tonaufnahmen gemacht werden oder auch keine Fotos gemacht werden. Aber hinterher dürfen sie erzählen, was sie wollen daraus. Und auch André Meister, eben auch von von netzpolitik.org, der hat sich zur Aufgabe gemacht, eigentlich in möglichst alle diese öffentlichen Sitzungen zu gehen und dort live daraus ein Protokoll zu bloggen. Also der geht da immer rein und schreibt mit, was da passiert. Und auch, genau, das kann man auch lesen, falls man ganz genau wissen will, was da los ist. Und oder man geht einfach selber hin, also man muss sich da einfach nur anmelden vorher und dann kann man zu diesen öffentlichen Sitzungen gehen. Die gehen wohl immer recht lang und es ist natürlich in Berlin, also von Ulm aus nicht der kürzeste Weg, aber wer die Möglichkeit und das Interesse hat, dem sei doch mal angeraten, sich das mal anzutun.
technische-aufklärung.de sind aktuell bei Folge Nummer 6.
Genau, wer macht das? Hast du die Namen von den beiden gerade da?
Ich habe die Namen von einigen Leuten in der Sendung. Felix Betzin.
Genau, das ist einer, der podcastet.
Jonas Schönfelder.
Genau, ich glaube, das sind die beiden, die den Podcast machen und der Rest sind wahrscheinlich
André Gäste. André Meister.
Genau, André Meister ist fast immer mit dabei.
Und weil Daniel einfach Lücking. Da ist.
Na, Daniel Lücking, ich glaube, der twittert live aus dem Untersuchungsausschuss und dann gibt es noch so ein Mädel, die da öfter dabei ist.
Stella Tschiffczyk.
Wahrscheinlich, genau. Und sie zeichnet die Zeugen, beziehungsweise die Leute, die da vernehmen, weil ja auch keine Fotos gemacht werden dürfen. Also sehr interessanter Podcast. Geht auch nicht ewig. Wer also nicht die Zeit hat, das komplette Protokoll zu lesen oder nicht die Zeit hat, sich da viele, viele, viele Stunden in so eine Sitzung reinzusetzen, der kann sich den Podcast anhören. Da wird es sehr gut zusammengefasst.
Wir reden lange genug. Es ist Ventilatorzeit. Musikzeit.
Ventilatorzeit. Ich habe Markus vorhin gezwungen, seinen Ventilator auszumachen, weil er so laut ist. Musik heute leider nicht frei, weil passend zum Thema. Deshalb könnt ihr sie im Podcast nicht anhören. Aber falls ihr uns zufällig live hört, dann hört ihr Musik. Und Tai muss uns verraten, was die nächste Musik ist.
Fake Wings von Emily Bindiger.
Und das kommt aus Sold Out?
Diesmal nicht Hex sein, aber wieso? Das kommt dann nachher in der Sendung.
Ah, okay. Schluss.
Okay.
Und weiter geht's. Hier ist Def Radio auf Radio Free FM. Wir müssen die Ventilatoren wieder abschalten. Leider. Aber dafür geht's jetzt weiter. Wollen wir noch mehr News machen oder wollen wir gleich zum Thema übergehen? Ihr habt die restlichen News vorbereitet. Ihr dürft es entscheiden.
Ja, ich würde mal über die wichtigen Sachen gehen. Was heißt wichtig, ne?
Der Hitchbot verstorben.
Hitchbot ist verstorben. Ist eigentlich nicht ganz so wichtig, aber ich finde es interessant. Der Hitchbot ist eigentlich ein Kunstprojekt. Im Grunde genommen einfach nur ein Handy mit entsprechender Software.
Tablet war es, oder? Tablet-Computer.
Mit entsprechender Software, der eigentlich nur durchs Land trappen soll. In Kanada hat das sehr gut funktioniert. Er ist durch fast komplett Kanada gefahren.
Also per Anhalter mitgefahren.
Ja. Genau. Er war auch mal in Deutschland, nur leider war das, muss ich sagen, dass die Ergebnisse in Deutschland nicht repräsentativ sind für das Experiment, weil einfach Galileo die ganze Zeit dabei war. Sorry, das Experiment funktioniert so nicht.
Naja, es ist auch die Frage, es ist ja auch kein wissenschaftliches Experiment in dem Sinne, wie du gesagt hast, es ist eher ein Kunstprojekt und da ist halt die Frage, was da passiert. Naja, jetzt war er auf jeden Fall in den USA und da ist was passiert?
Naja, es gibt ein Überwachungsvideo, wo man sieht, dass er dann einfach vandaliert wurde und so stark zerklopft wurde, dass er nicht mehr zu reparieren ist.
Wobei von dem Überwachungsvideo meiner Meinung nach die Meinung herrscht, dass es gestellt sei und nicht echt. Aber also Fakt ist, dass er zerstört wurde und ja, damit haben die Kanadier Recht behalten, die behauptet haben, in ihrem Land funktioniert das, aber in dem ihrem südlichen Nachbarn nicht.
Also er hat ja in den USA in, wie heißt das Bundesland da links, Kalifornien, gestartet und ist nicht aus Kalifornien rausgekommen.
Tja, kann passieren.
Okay. Also etwas interessanter ist, SHA-3 ist jetzt tatsächlich offiziell ein Standard.
SHA-3 ist eine Familie von kryptografischen Hash-Algorithmen und ein Hash-Algorithmus ist ein Algorithmus, der aus einer Eingabe irgendeine Ausgabe, eine kürzere Ausgabe macht normalerweise, müsste gar nicht kürzer sein, eine Ausgabe macht, die mehr oder weniger zufällig aussieht und kryptografische Hash-Algorithmen haben noch die Einschränkung, dass dieser Weg nicht umgekehrt werden soll, also das soll nicht leicht sein, die Rückrichtung zu berechnen. Kurzer Einschub, und jetzt darfst du weiter zu SHA-3.
Ja, sie haben den Algorithmus Kekkak, wenn man das überhaupt so ausspricht.
Das ist was Russisches, oder? Egal.
Ich bin mir nicht sicher.
Auf jeden Fall Belgisch steht da dran.
Ursprünglich wollte NIST die Sicherheitsparameter senken, was dann woran kritisiert wurde, dass es ja noch schlechter wäre als MD5.
Also NIST ist die Standardisierungsorganisation, die dafür verantwortlich ist, diese Standards festzulegen.
Nach der Kritik haben sie aber dann gesagt, okay, dann lassen wir das so.
NIST ist eine Standardisierungsorganisation der USA. Denn wir haben hier viele von Standardisierungsgremien.
Richtig.
Und dann haben sie es eben nach den ursprünglichen Einstellungen gelassen. Und ja, interessant ist, dass SHA-2... die Vorgängerfamilie, die ja komplett nicht nur den Namen gleich hat und sonst nichts, immer noch als sicher gilt.
Ja. Das stimmt. Also häufig wird dann erst gut, aber ist vielleicht nicht schlechter, mal ausnahmsweise vorher was zu machen, bevor da groß was passiert.
Ja, das lassen wir jetzt mal weg. Wir haben keine Zeit. Großbritannien hat jetzt die Privatkopie von urheberrechtlich geschützten Werken grundsätzlich verboten. Darunter gehört zum Beispiel auch die Importfunktion von iTunes, was irgendwie sich zusammenfassen lässt mit Großbritannien verbietet iTunes.
Ja, ich meine, du kannst natürlich alle deine importierte Musik löschen und nur die benutzen, die du aus dem iTunes Store gekauft hast. Da müsste das ja okay sein. Und natürlich freie Musik. Ich bin jetzt einfach freie Musik.
Die ist auch immer noch urheberrechtlich geschützt.
Ach so. Ja, das stimmt. Und das ist dann auch verboten.
Das weiß ich nicht.
Ja, was ist denn
da
was,
wird so über die Lizenz der freien Musik festgelegt, ob du es kopieren darfst oder nicht.
Ja, aber unter Umständen überschreibt das Gesetz sowas. Das wäre ja möglich. Ein Land kann Gesetze machen, was es will. Und theoretisch, wenn sie es komisch formuliert haben, dann könnte man es so auslegen, dass man auch da, selbst wenn der Urheber das erlaubt, explizit, dass man es das. Na, aber gut, das sind alles Spekulationen.
Da müsste man tatsächlich mal mit Leuten, die dieses Rechtssystem kennen, mal reden.
Haben wir da nicht irgendwelche? Das wäre ja öfter interessant. Ja, wir haben ja vorhin auch gemeint hier über Politik. So, das ist auch nochmal so ein Thema, wo wir eher so Halbwissen haben, also ich zumindest.
Naja, kommen wir zu etwas Lustigem. Okay, vielleicht weniger lustig.
Also eigentlich ernst, aber irgendwie schon witzig.
Ja, in Berlin.
Sonst
hat eine Person einen Überweisungsträger bei seiner Bank einschmeißen wollen und hat dann gemerkt, der Briefkasten hängt schief. Die Polizei, die dazugezogen wurde, hat dann auch gemeint, das ist doch ein ganz normaler Briefkasten. Aber dann haben sie irgendwie gemerkt, der Briefkasten ist an die Wand geklebt mit Silikon. Und dahinter war eigentlich der richtige Briefkasten von der Bank.
Ja, oft haben ja Banken so in die Wand eingelassene Briefkästen, oder meistens eigentlich, und die haben einfach einen, oder jemand hatte einen drüber geklebt.
Polizei ermittelt noch.
Analoges Phishing, es ist genannt.
Ja.
Hier, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
Hab's von Heise gehört.
Das ist halt auch interessant, dieser eine Fall ist jetzt aufgefallen. Ich frage mich, wie viele Fälle es dann wohl gab, die nicht aufgefallen sind. Naja.
Hätte mal bei Nacht im Nebel die Briefkasten gerade aufgeklebt, dann wäre er jetzt ein betrügerisch reicher Mann.
Ja.
Ich mag nur eins reinwerfen, weil es meine Aufmerksamkeit erregt hat. Google Projekt Tango, ein Handy mit mehreren Kameras und Lagesensoren. Die Idee ist, man läuft mit einer eingeschalteten Handykamera durch den Raum und der Raum mit seinen Mustern wird in 3D erfasst. Also die Kameras scannen den Raum ab, berechnen Raumtiefe und Objekte, die sich im Weg befinden, und das Handy weiß über seinen Lagesensor, in welche Richtung es gerade gehalten wird. Und dann kriegt man ein 3D-Modell von seiner Wohnung oder von seiner Schule oder.
Okay, ganz witzig, da gibt es so ein ähnliches Projekt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Ich meine, es war Kickstarter, wo es so einen Laserscanner zum Aufstecken aufs Handy gab. Also einen richtigen Laserscanner, der auch für sowas eigentlich zuständig ist. Cool, ja.
Ich mag an der Stelle noch den CRE-Podcast zu Höhlenforschung nahelegen, wo sie meinen, es ist gar nicht so einfach, einen Raum von innen 3D zu vermessen.
Besonders wenn man sowas wie GPS und Höhensensor funktioniert eigentlich. Ja. Also gerade bei der Höhlenforschung ist halt auch immer interessant, so ja, wie groß ist denn an der entsprechenden Stelle, wie ist die Steigung und so weiter. Ja. Ja, interessanter Podcast.
Ja. Kommen wir zum Hauptthema.
Das Hauptthema heute, nochmal zur Wiederholung. Sword Art Online, ein japanischer Roman.
Ja, eine Light Novel-Reihe.
Was ist eine Light Novel?
Ich habe keine Ahnung, was es von einem Roman aus abhebt.
Ja, da gibt es eine Wikipedia-Seite dazu. Schau das mal. Kann das jemand nachschauen? Oder lass mich das mal. Ja. Du redest so lange über Sword Art Online und genau. Ich schiebe nachher das Light Novel ein.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Light Novel-Reihe von Reiki Kawahara. Hast du mir gerade meinen Zettel geklaut? Moment.
Entschuldigung.
Hätte ich damit rechnen müssen. Ja. Es wurde auch als Manga und Anime adaptiert. Es spielt in der nicht so fernen Zukunft. Ich meine, 2025 ist nicht so weit weg. Und sie haben da virtuelle Realitäten-Technologie, mit der man ähnlich wie Matrix, es ist Matrix, in virtuellen Realitäten spielen kann. Es gibt halt, zu der Zeit wird ein Spiel entwickelt, das heißt eben Sword Art Online. Daher der ganze Name von der Reihe.
Und ja, diese Light Novels, hier Wikipedia sagt dazu, das ist ein Light Novel. Also erstmal, dieser Begriff kommt wohl nur im Japanischen so vor, obwohl es englische Wörter sind, und bezeichnet einen Roman, der häufig Illustrationen im Manga-Stil hat und sich vorwiegend an junge Erwachsene richtet. Ja, so viel zum Thema Unterscheidung.
Roman bezeichnet eine Novelle.
Light Novel. Ja.
Okay.
So. Und ja, genau, da geht es eben um dieses Online-Spiel, Sword Art Online.
Ja, noch ein bisschen Vorwarnung, falls ihr es noch nicht gesehen habt und unbedingt sehen wollt oder lesen wollt. Es wird viele Spoiler geben. Und die Informationen, die ich habe, sind sozusagen, die könnten widersprüchlich sein, je nachdem, welche Quelle man nimmt. Deswegen ist die etablierte Reihenfolge, Novelle überschreibt alles, dann kommt der Anime, dann der Manga und dann die Spiele.
Okay, wieso, also die, Anime kam vor dem Manga?
Ja, wie auch immer. Sind beide aus dem Novel adaptiert. Okay. Und die Spiele sind einfach nur eine alternative Timeline, die sich irgendwann abgesplittet hat.
Irgendwas wollte ich fragen. Ach genau, würdest du das denn empfehlen?
Ich würde die Romane auf jeden Fall empfehlen. Die Animes sind so, ja, so lala.
Okay.
Ja, Kritiker sagen, das ist ja nur ein Abklatsch von .hack, deswegen ja ich auch vorher das .hack Musik gespielt habe.
Ah.
.hack ist halt so der Ur-Anime zu virtuellen Realitäten.
Wenn du die Geschichte erzählst von Sword Art Online, wird es nachher klar werden. Also lass uns mit der Geschichte anfangen.
Worum
geht es im Handlungsstrang?
Genau. Ja, Argus Technology entwickelt irgendwie 2020 das Nerf Gear. Das ist so ein Riesenhelm, den man sich aufsetzen kann, um sich mit Technologie Reize ins Hirn pflanzen zu lassen.
Das ist wie in diesem einen Film. Wie heißt denn der? Irgendwas mit E.
Wir werden nachher drauf kommen, es gibt viele Filme, die schon einige der Ideen vorher hatten.
Ah, okay, gut, weiter. Ja.
Und es war irgendwie, die ursprüngliche Software, die dafür rauskam, ist relativ langweilig gewesen. Du hast irgendwie Textprogramme, die halt lustigerweise halt keine Limitierung der Bildschirmgröße haben, weil du kriegst ja die Signale direkt ins Hirn gepflanzt. Aber so richtig interessante Sachen gab es halt nicht. Bis eben dieser erste VR-MMORPG rauskommt, Sword Art Online.
Virtual Reality Massive Multiplayer Online Role-Playing Game.
Ja, das MMORPGs gibt's ja. Bekannt.
World of Warcraft, das Ding hatte eben 1000 Beta-Tester gehabt und wurde am ersten Tag 1000 Mal verkauft. 2022 November. Das will ich nach. Und ja, am ersten Spieltag taucht irgendwie ein Bug auf. Die Leute können sich nicht ausloggen. Die Spieler denken sich nichts und werden plötzlich zurück in die Stadt beschworen, weil, oh, juhu, der GM lockt uns endlich aus, hat das Problem gefixt.
Der GM? Oder
so. GM Master. Der Admin mehr oder weniger, der alles machen kann. Nun, Problem ist, er sagt dann, ja, das ist jetzt das Spiel des Lebens. Wenn ihr hier sterbt, brät das Nerf Gear euer Hirn. Viel Spaß. Die Spieler sind so, geht das überhaupt? Und ja, im Roman, und zwar nur im Roman, diskutieren sie, wie das denn überhaupt funktioniert. Sie beschreiben, dass die Reize ins Hirn gepflanzt werden mit Hilfe von Mikrowellentechnologie. Und dass dadurch, dass der Helm einfach so schwer ist und so viel Akku hat, dass er ohne Probleme das Hirn tatsächlich einfach beraten könnte. Um zu beweisen, dass er nicht scherzt, sagt er, ja, es sind schon 200 Leute gestorben und blendet einen Live-Feed von den News ein. Und damit fängt das Spiel an.
Gibt es irgendwie Dokumentation dazu, wie das Spiel gespielt werden muss?
Nein. Die Beta-Tester sind am ersten Tag rein, also die Beta-Tester sind zum Beta-Test, da wo sie noch nicht gestorben sind, also in Real Life, reihenweise gestorben, weil sie keine Ahnung hatten, was sie überhaupt tun müssen und wie das ganze System funktioniert. Und sie sind dann irgendwie meistens schon am ersten Monster gestorben, das eigentlich dich nur anguckt, lieb.
Also sterben in dem Fall war jetzt aber nicht im echten Leben, sondern nur im Spiel.
Das war nur ein Beta-Test und nur ein Spiel.
Okay.
Und Moment, sind wir jetzt freier Beta-Test? Wo gibt's denn sowas? Ich meine, wie liefern doch Alpha-Software an den Kunden aus?
Dazu kommen wir später.
Wir sind jetzt nicht mehr im Beta-Test, oder?
Wir sind jetzt nicht mehr im Beta-Test und jetzt sterben die Leute halt wirklich. Und die einzigen, die wirklich problemlos da durchkommen, sind die Beta-Tester, weil sie schon einigermaßen Ahnung haben, was sie machen müssen, um nicht drauf zu gehen.
Ja.
Ja, einer der Kritikpunkte, die dieser Anime hat, ist einfach dieses Player-Killing-System, das das Spiel hat. Wo ich mir jetzt einfach dachte, ich erkläre jetzt mal, was Player-Killing ist in normalen MMORPGs.
Ja.
Nämlich Player-Killing ist einfach nur ein Teil des Spiels, um es etwas realer zu machen. Du hast halt noch ein bisschen ein Moralsystem, damit die Spieler sich nicht komplett gegenseitig umbringen. Und dann nur noch Krieg ist?
Also Player Killing bezeichnet das, verstehe ich das richtig, dass es bezeichnet, dass man sich, dass man einen anderen Charakter, wenn man ihn tötet, dieser dann nicht wiederbelebt werden kann. Oder was bedeutet
das? Das bedeutet, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, einen anderen Spieler
anzugreifen. Ach so, okay, dass ich den angreifen kann.
Mhm. Ich kenne so einen PvP, Player versus Player.
Player versus Player ist ja meistens eine Herausforderung, die du annimmst.
Ah, sie haben Friendly Fire aktiviert.
Ja.
Okay, also es gibt durchaus Spiele, wo man andere Spieler nicht angreifen kann, um den Frust niedrig zu halten.
Ja, es gibt ja so ein Moralsystem, hier in dem Fall einfach nur Orange und Grün. Was einfach heißt, Grün heißt normaler Spieler, Orange heißt Spieler, der eine moralische, fragwürdige Aktion betätigt hat. Das kann sein, er hat jemanden umgebracht oder es kann auch sein, dass er jemanden gehauen hat.
Oder er hat Landesverrat begangen.
ich muss an der Stelle mal einfach so reinflehmen, dass Spiele, wo man seinen Mitspielern Schaden zufügen kann, einfach viel faszinierender sind. Magicka wäre eines der Beispiele. Man stirbt mehr durch Friendly Fire als durch Gegner.
Kartenspiel, oder was?
Magicka ist ein Spiel, du spielst einen kleinen Magier, der mehrere Elemente kombinieren kann, zu einer riesengroßen Auswahl an Zaubersprüchen. Okay. Und zum Beispiel, wenn du einen Lebensstrahl erzeugst, wenn der Mitspieler halt die Idee macht, der macht gerade einen Todesstrahl, eine Kreuzdinger, gibt es einen riesen Kaboom. Okay. Andere Sache ist, wenn du halt nass bist und versuchst, Elektrizität zu zaubern, kriegst du Schaden. Und deswegen ist es im Multiplayer immer sehr spannend, durch welche Ursache du gerade stirbst, weil bestimmt jemand einen Zauber auf einen zu großen Bereich gewirkt hat und nicht getroffen hat.
Ich habe gehört, es hilft in Tiefpeak so seine Leute anzuschreien.
Der Zauber, den du am häufigsten brauchst, ist Wiederbeleben.
Okay. Deswegen kriegst du den tatsächlich kostenlos am Anfang. Auf jeden Fall markiert.
Also das Moralsystem, ist das jetzt auf dieses Sword Art Online bezogen?
Oder? Es ist auf alle MMORPGs bezogen, es existiert da in allen, die es hat, und es ist irgendwie überall gleich tatsächlich. Okay. Nämlich, wenn du als grüner Spieler, also rechtschaffender Spieler, jemand anderen verletzt, kriegst du halt eine temporäre Markierung von 2 Stunden.
Ah, temporär, okay, da wollte ich nämlich auch noch fragen, wie das eigentlich läuft.
Wenn du jemanden tötest, bist du markiert, bis du selber stirbst. Mhm. Was in einem normalen MMOPG ja nicht so ein Problem ist, weil du respawnst ja. Die Sache ist, da du ja was moralisch Fragwürdiges getan hast, kannst du ja den Spieler sozusagen dafür bestrafen, ist dann meistens ein PKK, ein Player-Killer-Killer.
Okay, und dafür wird man dann nicht...
Dafür wird man nicht bestraft. Da das ja Sword Art Online ja als Spiel entwickelt wurde, hat es genau dieses System. Es ist ein System für ein Spiel und nicht ein System, wie das irgendwie ein echtes Leben darstellt. Ich meine... Ja. In diesem Sword Art Online Arc sterben die Leute halt permanent, wenn sie sterben.
Also es ist wie Politik, es ist nicht an die aktuellen Gegebenheiten angepasst?
Genau. Ja, der Kritikpunkt ist halt, den die Leute an dem Anime haben, ist dann immer, du siehst einen Spieler, der einfach nur jemanden verletzt und ist sofort orange, und Kirito, der Hauptcharakter, killt ihn halt, weil Notwehr. Und ist danach immer noch ein grüner Spieler.
Ja.
Ist ja aus der Sicht von Player-Killing-System ja ganz normal.
Ja. Also Leute beschweren sich halt, weil die anderen ja nichts getan haben, außer jemanden zu verletzen.
Genau.
Ja, versteh ich, aber ja, natürlich ist es halt ein Spiel. Genau. Da sind die Regeln halt nur mal so, wie die Regeln sind. Und
Ja, der Roman...
Wie heißt der Hauptcharakter?
Kirito. Ist ein Nickname, ist abgeleitet von seinem richtigen Namen, Kirigaya Kasuto. Sehr kreativ.
Wieso?
Er hat nur die ersten 2 Silben von seinem Vornamen genommen und Nachnamen genommen und die letzte Silbe von seinem Vornamen.
Mathe sind auch noch die ersten paar Silben von meinem Nachnamen. Egal. War auch nicht meine Idee.
Auf jeden Fall, 2 Jahre später besiegt er Heathcliff. Das ist der Spieleravatar vom Admin, wie er irgendwann rausgefunden hat. Ach. Und befreit damit die restlichen 6100 Spieler, die noch leben, aus dem Spiel.
Das ist das Ende.
Das ist das Ende vom ersten Arc.
Warum heißt das Ding eigentlich Arc und nicht irgendwie Staffel oder Episode oder wie du das Ding nennen willst?
Wie du hier oben an meiner Notes sehen kannst, ist das Ding verteilt über alle möglichen Romane. Der Roman 1 enthält mehr oder weniger nur den kompletten Handlungsbogen in Aincrad.
Aincrad ist die Stadt, in der die Spieler starten, wenn sie das Spiel betreten.
Das ist die Welt von dem Spiel, Aincrad. Und der zweite Roman sind einfach nur Side-Stories. Beide Sachen sind in der ersten Hälfte der ersten Staffel vom Anime adaptiert worden. Arc ist einfach nur ein Handlungsbogen, der zu Ende geführt ist. du kannst ja nicht wirklich Staffel sagen, weil die Bücher kommen, sind ja nicht in Staffeln geordnet.
Okay. Also so Handlungsstränge.
Ja. Handlungsbogen.
Handlungsbogen.
Deswegen.
Ja. Arg. Wollen wir eine Ventilatorpause machen?
Ja, dann spiele ich jetzt das Intro zur zweiten Hälfte der ersten Staffel ein, okay. Worüber wir gleich reden wollen.
Cool. Ich will noch mal kurz erwähnen, dass es hier im Studio noch viel heißer ist als draußen.
Wir sind froh, dass es kein Videofeed gibt.
Ja, wir sitzen hier fast nackt. genau.
Wir wollten die Frauenanteil erhöhen sollen.
So, also jetzt kommt das Intro zu was war es nochmal?
Zur zweiten Hälfte der ersten Staffel. Innocence von Aoi.
Also Anime-Staffel jetzt, ja. Oder was? Okay, alles klar. Also theoretisch läuft noch Musik, aber irgendwie hört man nichts mehr. Deshalb quatschen wir jetzt einfach weiter. Wir kommen zurück zu Def Radio hier auf Radio 3FM. Wir sind euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Und ja, im Studio sind Tai, Markus und ich. Ich bin Matu. Und unser Thema heute ist Sword Art Online. Ein Roman / Anime / Manga / Spiel. Spiele.
Ich kenne es nur eins, aber ja.
In dem es um ein Spiel geht.
Tatsächlich ein Spiel tatsächlich nicht mehr. Wieso erkläre ich gleich. Ich habe vor der Musikpause gemeint, dass der Anime ja so mehr wäre.
Die Ventilatorpause meinst du?
mir fiel aber jetzt, als ich Musik gespielt habe, ein, dass die Musik von dem Anime richtig, richtig cool ist. Ah. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass die Musik von Kachiura Yugi ist. Die macht super geile Soundtracks zu dem Anime.
Okay. Ich mag jetzt nochmal den Handlungsbogen verstehen. Also folgen wir nochmal dem Protagonisten, ich habe ihn Kiri genannt. Mhm. Der wacht in einer Welt auf und kriegt dort gesagt, ja, wenn er hier stirbt, dann war es das.
Genau.
Woher wissen Sie, dass Sie es ernst nehmen müssen? Ich meine, so komische Newsfeed-Kanäle.
Also, Kirito ist nicht unbedingt der Dümmste. Und hat halt auch ist sehr techniknah. Und erklärt das dann auch. Er sagt so, ja, er weiß, dass das Nerf Gear zu 70% aus Akkus besteht, dass die Technologie Mikrowellentechnologie ist und ist sich ziemlich sicher, dass es funktionieren kann.
Wie kommen Sie jetzt zu dem Schluss, dass Sie aus der Stadt raus müssen und einfach Ihre Zeit absitzen können, bis der Bug gefixt ist?
Der Admin hat am Anfang, also an dem ersten Tag, wo der Ernst anfängt, gesagt, das Spiel ist erst rum, wenn ihr alle 100 Level dieser Welt geklärt habt, indem ihr alle Bosse besiegt.
Das heißt, jeder muss alle Bosse besiegen? Nein, oder einer muss dieses einer Spiel durchspielen?
Nur einer muss.
Moment, darf am Ende nur einer übrig bleiben? Oder?
Nö, es können alle leben, okay. Solange einer es mindestens schafft. Ah. Die Sache ist halt nur, die Bosse kannst du alleine nicht töten.
Okay.
Das geht einfach nicht.
Ja gut, das ist ja in vielen Spielen so.
Ah, das stellt euch vor wie in WoW-Raid, nur dass die Leute halt tatsächlich draufgehen, dauerhaft.
Okay. Das sollte man vielleicht sagen, WoW ist das Spiel der letzten Dekade gewesen und heute schon aus der Mode gekommen.
Langsam, es kommt langsam aus der Mode. Blizzard versucht verzweifelt, es zu retten, glaube ich.
Ich glaube, sie haben es Geld abgeschöpft. Also in 5 Jahren weiß keiner mehr, was WoW, World of Warcraft, ist und deswegen sollten wir es dann sehr schnell kurz erklären.
Es ist ein massively Multiplayer Online Roleplaying Game,
MMORPG. Und war das erste mit dem Abo-Modell und monatlichen Bezahlen.
Ja.
Und ist wohl eingeschlagen wie eine Bombe und hat Blizzard eine goldene Nase verdient. Blizzard North Entertainment.
Und ich weiß nicht, also mir kommt jetzt nicht so vor, als wäre es vorbei, aber ich habe es auch noch nie gespielt. Also ich habe es mal ausprobiert, aber nie ernsthaft gespielt. Aber trotzdem kommt es mir eigentlich nicht so vor, als wäre das schon vorbei. Also gerade wenn ich mir hier Gamescon und BlizzCon und so anschaue, die Spielekonferenzen.
Also, Kritiker sagen, dass Blizzard jetzt halt es so umgebaut hat, dass es für den Nicht-Hardcore-Gamer zugänglich ist.
Ja, das stimmt.
Also wenn man sich so die alten MMOs anschaut, die es gibt, sieht man, dass sie so komplizierte Skillsysteme hat, dass man die Komplexität hat und die Freiheit hat, auszuwählen, was man kombinieren will. Während jetzt hast du, ja, du suchst jetzt am Anfang einen Branch aus und den machst du halt voll. Punkt.
Ja, Blizzard ist irgendwie schon ein bisschen bekannt dafür, dass sie einen guten Einstieg für Leute ermöglichen. Aber das ist ja nicht unser Thema heute.
Wir sollten eine Sendung zu euren Lieblingsspielen machen.
Okay. Nochmal Pokémon?
Path of Exile.
Heroes of the Storm.
Okay. Los geht's. Der nächste Handlungsbogen ist der Fairy Dance Arc. Fängt einfach an mit 300 Leute wachen doch nicht auf.
Wie lange ist es eigentlich so ein Arc als Handlungsbogen? Ich dachte, die ganze Staffel sei ein Arc. Und das sind irgendwie drei Bücher. Und
Also der Arc ist immer so, sagen wir mal, eine Welt. Diese komplette Romanreihe geht durch mehrere Welten durch, die einfach alle auf demselben Engine basieren, aber andere Features haben. Sword Art Online basiert
das komplett... Ihr müsst alle 100 Level durchspielen. Ein Level ist gleich eine Welt?
Ein Level ist nur eine Ebene. Die komplette Welt ist ein Arc gewesen.
Sind wir jetzt gedanklich dabei, wenn wir Arc 2 beginnen, dass wir Arc 1 erfolgreich beendet haben? Und den zufolge aus dem Spiel auslocken könnten?
Ja, können sie. Sie werden auch am Schluss alle ausgelockt, nachdem durch einen Plot-Twist oder sonstiges plötzlich eben der GM besiegt wurde und alle auslockt. Und dadurch die 6000 lebenden Leute auslockt. Nur 300 wachen irgendwie nicht auf und keiner weiß wieso.
Ach so, jetzt verstehe ich das. Okay, also nach dem ersten... Moment, das ist aber nicht alles im ersten Buch. Über wie viele Bücher ist dieser erste Arc verteilt?
Generell nur das erste Buch.
Nur das erste Buch.
Das zweite Buch sind Side-Stories zum ersten.
Okay.
Lass uns doch mal die Geschichte innerhalb des ersten Arcs besprechen, damit ich jetzt mal den Spannungsbogen verstehen kann, wenn wir eine vollständige Geschichte haben. Mhm. Also wachen auf in der Stadt in Erkrath. Mhm. Wie gesagt, du kannst dich nicht auslocken, spiel den Scheiß durch. Mhm. Bewegen sich jetzt auf die Wiese vor der Stadt. Wie geht's weiter? Wer rennt denn alles drauf los?
Also es gibt mehrere Gruppen. Es gibt die Gruppe, die später den Namen kriegen, die Städtler, die sich gar nicht raustrauen und gar nicht auf die Idee kommen, einen Fuß außerhalb der Stadt zu setzen, wo sie ja draufgehen könnten.
In der Stadt können sie nicht draufgehen.
Hat dieses Spiel zufällig ein Ernährungs- und Hungersystem?
Nein, du kannst nicht hungern, aber es ist rewarding, wie das Wort auf Deutsch auch immer heißt, wenn du irgendwas zu dir nimmst. Die Leute werden irgendwie innerhalb vom ersten Tag irgendwie temporär ausgelockt, also was heißt nicht wirklich ausgelockt, vom Spiel getrennt und ins Krankenhaus verfrachtet im echten Leben und wieder ins Netz angestöpselt.
Okay, das wollte ich nämlich als nächstes fragen, wie die eigentlich im wirklichen Leben überleben.
Ich dachte, du kannst sie nicht abstöpseln.
Du kannst, also das Ding hat, dieser Helm hat ja Akkus und der Helm hat Instruktionen, wann er die Leute töten soll. Du darfst höchstens 20 Minuten ohne Strom sein, höchstens 2 Stunden ohne Internet.
Bei unserer ranzigen Infrastruktur wäre das echt tödlich.
Ja. Und wenn der Helm Manipulationen entdeckt, die auf eine Zerlegung des Helms oder eine Entfernung des Helms andeuten, initialisiert er die Zerstörung auch.
Wie ist denn das mit der Zeit, die du erwähnt hast? Also das geht da ja irgendwie über knapp 2 Jahre, oder? Mhm. Dieser erste Handlungsbogen. Ist das Echtzeit? Wie läuft das?
Das ist ein bisschen... die Zeit, die immer angegeben ist, ist die Echtzeit. Mhm. Im Spiel läuft die Zeit etwas schneller.
Okay, also...
Aber das liegt irgendwie am Eindruck, den die Nerven machen.
Schlafen die Leute dann denn in diesem Spiel, oder?
Sie schlafen auch, ja.
Okay. Wie nehmen denn die Angehörigen der im Spiel Gefangenen die Situation wahr?
Wird darüber geschrieben im ersten Buch?
Du hast ja gar keinen Kontakt zu den Angehörigen.
Okay, also das komplette Buch
findet klar in dem sein, Spiel mein statt. Bruder liegt gerade im Bett, bewegt sich ja nicht, das macht er schon seit 2 Stunden oder seit 2 Tagen. Müsste man mal was tun.
Müsste man was tun, genau. Und ich habe ja vorher erwähnt, dass der GM ja einen Live-Feed der News einblendet, wo tatsächlich Leute schon gestorben sind, weil denen versucht wurde, der Helm abzunehmen. Mhm. Trotz der Warnung, dass es sie töten könnte.
Jetzt trotzdem nochmal die Frage, der komplette Handlungsbogen findet in dem Spiel statt? Oder?
Komplett im Spiel statt. Sie können sich nicht ausloggen.
Okay, aber es wird auch.
Es ändert sich erst mit dem zweiten Bogen.
Okay, am ersten wird auch gar nicht. Also da bist du von Anfang bis Ende.
In dieser Welt.
In dieser Welt. Okay. Ja.
Ja, was ist jetzt eigentlich das Deus Ex Machina-Element, mit dem sie den ersten Arc beenden?
Ja, der Hauptcharakter findet eben durch logische Schlussfolgerung heraus, dass der Gildenleiter der größten Gilde irgendwie ständig gelangweilt reinschaut, obwohl sie gerade den Kampf um Leben und Tod mit dem nächsten Boss gemacht hatten, und schließt daraus, dass das wohl der GM sein muss. Und greift ihn an und das System bestätigt seine Vermutung, der GM ist unverwundbar.
Schlägt der GM zurück?
Der GM sagt, wie hast du es rausgefunden? Sie tratschen darüber, es gibt Begründungen, wie er drauf gekommen ist. So viel Spoiler möchte ich jetzt auch nicht. Und der GM bietet ihn jetzt an, wir sind erst auf dem 75. Level, theoretisch gibt es noch 25, aber du hast jetzt die One-Time-Chance, also die einmalige Chance, den Boss des 100. Levels, nämlich den GM höchstpersönlich, zu besiegen. Er wird natürlich jetzt seine Unverwundbarkeit aufgeben, um den fairen Kampf zu machen. Und Kirito besiegt ihn halt.
Und das ist jetzt 1 gegen 1.
Okay.
Warum 1 gegen 1? Warum
dass du sagst, Bossgegner kann man nicht alleine besiegen.
Ja.
Oder den Superbossgegner, den haben die
immer. Das ist der kleine Twist, den der GM reingebaut hat. Es gibt, der GM hat einen Skill, den nur er hat. Die Spieler nennen das dann...
Selbstmord.
Nein.
Techies.
Die Spieler nennen das dann Original Skill. Ja, das Skill-System ist sehr interessant. Das muss man da mal durchlesen. Und Kirito hat aus irgendeinem Grund auch einen Skill, nämlich Dual Wielding. Er ist der Einzige, der zwei Schwerter benutzen kann. Hm. Und mit entsprechenden Skills.
Musst du Spieler sein, um das zu verstehen?
Das Buch. Nee. Es wird eigentlich alles erklärt. Viele Sachen sind halt für Spieler dann etwas lustiger, weil sie sich damit besser identifizieren können, aber ansonsten wird alles sinnvoll erklärt.
Irgendwann. Kann man eigentlich sagen, der Kiri ist so im richtigen Leben so ein Profizocker, hat ansonsten nichts zu bieten und deswegen kann ich dieses Spiel richtig rocken?
Genau. Genau. Auf jeden Fall ist er die Person mit der schnellsten Reaktionszeit, die irgendwie gemessen wurde, und er hat diesen Skill gekriegt, wie später erwähnt wurde.
Okay. Dass er zwei Schwerter führen kann?
Oder? Ja. Okay. Und mit diesem Skill kann er tatsächlich den Boss besiegen. Also den GM besiegen, der daraufhin halt sich freut und alle Leute auslockt.
Bekommt er für den Angriff auf den Game Master ein orangenes Rating? Spieler angegriffen?
Das
ist ja ein Boss, oder?
In dem Moment wird theoretisch ja, weil es ist ja kein Duell war in der Stadt.
Okay.
Aber.
Na gut, aber er hat ihn ja nicht verletzt, weil er ist ja unverwundbar gewesen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob je nachdem, wenn du für die Verletzung das bekommst, dann nicht.
Ja, unverwundbare Objekte sind immer wieder lustig. Also es gibt eine sehr lustige Szene, wo er aus irgendeinem Grund gegen eine Statue geschleudert wird und die Statue ist halt auch unverwundbar und er klebt halt an der Statue fest.
Achso, warum klebt man an unverwundbaren Gegenständen?
Ja, er kann ja nicht durchfallen.
Das klingt so nach einem typischen Bug mit Bounding Boxes.
Ja.
Wir sollten uns mal mit Computerspielentwicklern unterhalten, um uns diese Systematik näher bringen zu lassen.
Ja. Kommen wir eigentlich zum Arc, über den ich reden wollte.
Ja, machen wir das.
Fairylands Arc ist einfach, es gibt, nachdem die Leute endlich raus sind und auch in der Reha sind, ich meine, sie haben sich 2 Jahre lang nicht bewegt in der richtigen Welt, brauchen dementsprechend Reha.
Außer Kiri, der war es schon gewohnt.
Der muss sich nicht bewegen.
Gibt es mittlerweile ein anderes Spiel namens Alfheim Online, abgekürzt ALO, das auf der ähnlichen Technologie basiert, nämlich dem Amosphere. Ist mehr oder weniger Nerf Gear mit mehr Sicherheitsfeatures, damit sowas nicht nochmal passiert.
So, und jetzt spielen das alle und dann passiert das nochmal.
Nein, leider nicht. Die Spieler haben irgendwann ein Foto gemacht. Und auf dem Foto sieht man eine Person, die aussieht wie Kiritos Ingame-Frau, über die ich bisher noch nicht geredet habe. Also sie existiert und ist mehr oder weniger seine Freundin für den Rest des Romans.
Ist das eine seine andere Ingame-Freundin, Spieler?
Seine Ex-Game-Freundin?
Seine Freundin. Lassen wir es bei Freundin.
Und es ist ein anderer Spieler oder ein Nicht-Spieler-Charakter?
Eine andere Spielerin, tatsächlich.
Eine andere Spielerin sogar, das ist eigentlich auch nicht immer.
Okay. Hey, es gibt Frauen in dem Anime, es gibt mehrere Frauen in dem Anime, sie haben Namen und reden nicht immer über Männer. Ach. Wie heißt der Test? Welcher Test hat das Ding jetzt bestanden?
Ah, stimmt, da gibt es irgendeinen
Test. Es gibt einen dämlichen Test für die Erfolgswahrscheinlichkeit von Filmen.
Nein, für Gleichberechtigung von Männern und Frauen.
Nein.
Ja. Und gut. Und Kirito besorgt sich die Software, um zu gucken, ob das wirklich seine Freundin ist. Wie sich rausstellt, ist die Engine die gleiche.
Die spielt jetzt das andere.
Sie spielt nicht, sie ist einfach irgendwie drin, aus irgendeinem Grund. Okay. Es wird halt irgendwie also er kämpft sich irgendwie durch, trifft auf ein anderes Mädel, das ihn begleitet. Und irgendwann finden die raus, dass das eigentlich die Geschwister sind.
Dass wir Geschwister sind.
Dass das Mädel, das er jetzt im zweiten Spiel trifft, seine Schwester ist. Seine Adoptivschwester.
Und die war seine Freundin.
Und sie hat sich in ihn verknallt, was irgendwie sehr lustig ist, und ist halt vollkommen aufgelöst. Und man denkt sich zum Teil so, wieso hat er sie nicht erkannt und so weiter und so fort. Und wieso merken die das erst so gegen Ende des Handlungsbogens?
Okay.
Da gibt es halt diese MMO-Etikette. Du hast halt hauptsächlich deinen Nickname online und das bist du halt. Es gehört sich nicht, Leute nach ihrem echten Leben zu fragen, es sei denn, du kennst sie wirklich so gut. Es gehört sich auch nicht, Leute mit ihrem Online-Nick im echten Leben anzusprechen. Zumindest bei einigen Spielen. Also bei einigen Gruppen.
Okay.
Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung damit ist, weil...
Ich habe so viele Namenskollisionen, weil ich teilweise mehrere Aliase pro Person habe, dass irgendwie immer einer rausrutscht.
Also unter, weiß nicht, wenn man sich so Spielern, mit der Spieler-Community, also auch so Profispielern und so beschäftigt, die werden eigentlich nur mit ihren Spielernamen angesprochen, aber das ist wahrscheinlich einfach eigentlich logisch, weil das ist das, wie man die Leute kennt. Man schaut eben beim Spielen zu.
Es ist auch CCC intern nicht identisch. Ab von den jeweiligen Lokalgruppen verwenden einige die echten Namen, andere verwenden den selbstgewählten Namen. Das ist ja
selbst in der Gruppe unterschiedlich.
Ja. Auf jeden Fall scheint das in allen zeigt es zumindest in allen japanischen MMOs oder zumindest in deren Medien so zu sein, dass das eben diese Etikette gilt und man einfach sowas nicht tut. Meine eigenen Erfahrungen sagen da was anderes, weil ich habe lange Zeit gerade noch online gespielt und ich kam irgendwann in die Gilde rein und irgendwann hat man halt dann die Leute im richtigen Leben kennengelernt, spätestens mit dem Durchbruch von Facebook.
Ja, vielleicht ist es in Japan einfach anders. Schon möglich. Da ist so einiges anders.
Ja, auf jeden
anders
Fall.
Anders oder auch besser?
Anders.
Auf jeden Fall ist das große Reveal, der Verlobte von Asuna, das ist die Freundin.
Die Freundin, die Adoptivschwester?
Die Freundin. Die Freundin aus der ersten Welt. Er hat einfach sich ins Spiel eingehackt, in dem Moment, wo eigentlich alle ausgelockt werden sollen und irgendwie 300 Leute umgeleitet auf einen anderen Server, um sie damit gefangen zu halten.
Wer?
Der Verlobte. Der noch nicht, der...
So, den man bisher nicht kannte.
Den man bisher nicht kannte, der taucht halt irgendwann plötzlich auf und also wieso er es gemacht hat, dass er auch seine Verlobte dann in Spiel eingesperrt hat, ist ganz einfach. Sie mochten sich nicht. Und wenn sie sich nicht wehren kann, dann kann sie sich auch zur Heirat nicht wehren. Dann hat sich alles erledigt und er erbt das das Software-Imperium, das die Familie besitzt.
Oh Gott, das ist alles kompliziert.
Yeah, es wird noch komplizierter. Der Punkt ist, der Roman ist so toll, weil dann alles, was passiert, irgendwann später wiederkommt und dann irgendwie plötzlich eine Bedeutung hat.
Du musst dir auch noch merken, was du da liest. Ich weiß nicht, ob das ein Buch für mich ist. Ja, ja. Da können wir auch mal eine Sendung drüber machen.
Da lernt er, also in dem Moment lernt er auch noch einen Agenten vom Innenministerium, wie der Agent behauptet, kennen. Und der ist irgendwie so der Grund, wieso es weitergeht. Später stellt sich raus, dass er gar nicht vom Innenministerium kommt und zwar stattdessen vom Verteidigungsministerium ist und versucht, Kirito zu verpflichten, weil der ja irgendwie in jedem Kampfspiel so Uber ist.
Okay.
Seriously, der ist einfach überall Uber.
Er ist in jedem Kampfspiel so
übermächtig.
Uber. Du hast ein deutsches Wort, das die Engländer geklaut haben, wieder eingedeutscht.
Ja.
Aber warst du das oder ist das irgendwie weiter verbreitet? Wahrscheinlich schon.
Es ist weiter verbreitet. Also die Pokémon werden zum kompetitiven Spiel auch in Tiers eingeteilt und die Legendaries und die ganz starken Pokémon sind im Uber-Tier.
Gut, aber das ist ja das im Englischen dann, oder?
Ja.
Okay.
Ich bin tatsächlich kein Fan davon, solche Sachen wieder zurückzuübersetzen. Das macht dann einfach keinen Sinn.
Witzig ist es schon. Hm.
Plot-Twist, er hat irgendwie jetzt plötzlich die Admin-Daten von dem ursprünglichen Admin und besiegt den neuen Admin. Ich frage mich nicht, wie es funktioniert, das haben wir jetzt immer noch nicht verstanden, wie. Auf jeden Fall funktioniert das dann. Er befreit seine Freundin, ist dann wieder frei und da ja die Leute, die irgendwie 2 Jahre lang im Spiel gefangen waren, irgendwie zum Teil auch Schüler waren, haben sie eine Schule gebaut, wo nur die hinkommen. Was irgendwie sehr lustig ist, weil jeder weiß, scheiße, ich war mit dem im Spiel drin und der war doch der und der und so.
Okay, ja, also insgesamt, ich finde es jetzt eigentlich so, wenn du das erwähnst, eigentlich ganz interessant, wie viel Hintergrundsachen da noch so mit drin stecken. Also gerade diese Krankenhausgeschichte und wie das genau, also dass das eigentlich schon einigermaßen durchdacht ist. Was du mir aber nochmal erklären musst, ist jetzt das mit dieser Freundin- und Schwester-Geschichte. Ich habe jetzt nicht ganz durchgeblickt, wer ist. Also er hatte im ersten Teil hat er eine Freundin.
Genau.
Im Spiel.
Genau.
Das war aber nicht seine Schwester.
Nein, das ist die Asuna, das ist seine Freundin, die er irgendwann kennengelernt hat und tatsächlich in-game heiratet. In-game Heirat ist da sehr interessant. Möchte ich jetzt aber wegen der Zeit nämlich nicht genau darauf eingehen.
Okay. Du meinst, du hast da genug weitere Themen?
Ja, es geht noch viel weiter. Ich habe noch 5 Arcs vor mir.
Und den gleichen Charakter aussehen benutzt seine Schwester in einem anderen Spiel?
Das Aussehen im ersten Spiel ist da. Da haben sie magischerweise die gleichen Aussehen, wie sie im echten Leben haben,
okay.
Weil der Helm so viel Technologie hat und eben die Gesichter reinflanscht.
Okay, und in dem anderen Spiel benutzen
sie
seine Schwester das Aussehen seiner Freundin.
Nein, hat ein komplett anderes Aussehen, aber erklärt sie als erstes kennen in dem Spiel.
Ach so.
Wegen einem Bug, der da passiert. Weil theoretisch hätte er, als er seine Rasse ausgewählt hat, in der Stadt dieser Rasse auftauchen müssen. Mhm. Aber stattdessen taucht er irgendwo auf, nirgendwo und trifft auf Lifa. Das ist wie sich später rausstellt, seine Schwester. Und später kommt er dann, nachdem er herausgefunden hat, dass es seine Schwester ist, denkt er darüber genau nach. Und sagt dann so, ja, es macht doch irgendwie Sinn, es war ein Bug im Netzwerk und wir haben ja die gleiche IP-Adresse.
Achso, ja, NAT-Router.
Ja. Was ich sehr lustig fand, weil wir haben jetzt mittlerweile 2025 in dem Ding. IPv4 ist immer noch was oder IPv6 ist leer?
Ja, du kannst ja schon auch Network Address Translation mit IPv6 machen. Es ist halt aufgrund der es ist halt nicht mehr notwendig, weil hoffentlich genügend IP-Adressen verfügbar sind für jeden. Aber
wir werden alle schlechten alten Ideen weiter verschleppen ins neue Protokoll. Verlass dich drauf.
Ja, genau.
Ja, weil diese guten, schlechten Ideen ja irgendwie als Sicherheitsfeature verkauft werden.
Richtig. Ventilatorpause? Oder passt die gerade nicht rein?
Ja, können wir gerne machen.
Hast du Musik?
Ja, von diesmal von Aoi Air Ignite. Das ist das Intro fürs nächste Arc. Mhm.
Passt eigentlich ganz gut, dann machen wir danach das nächste Arc.
Ja, Ignite jetzt ab. Okay.
Willkommen zurück zu Def Radio hier auf Radio Free FM. Wir sind euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm und reden heute über Sword Art Online, eine Geschichte eines japanischen Autors, der da heißt
Riki Kawahara.
Ist es einer, der es geschrieben hat oder haben es mehrere
geschrieben? Das ist der einzige, der es geschrieben hat. Die Illustrationen sind von jemand anderem. Abeck steht hier dran. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine deutsche Übersetzung gibt, aber die englische Übersetzung ist von Yen Press.
Weißt du, wie viele Bücher es davon gibt?
Ja, 16.
16?
Okay. Aktuell 16.
Okay, und die sind aufgeteilt in so Handlungsbögen und da sind wir jetzt bei welchem?
Im dritten? Beim dritten, nämlich dem Phantom Bullet Arc. Wie man vielleicht im Song hätte hören können, das Wort Shotgun ist ein paar Mal gefallen. Falls man es überhaupt verstanden hat, weil Japaner, die Englisch oder Deutsch reden, versteht man meistens nicht. Ja. Es ist auch sehr lustig und bis zu, man rollt sich auf den Boden und kriegt sich nicht mehr ein. Ja, in einem anderen Spiel, das auf der Engine basiert, weil alle VR-MMOs basieren auf dieser Engine. Grund kommt irgendwann, ist irgendwann im Roman versteckt. Gibt es jetzt ein Spiel Gun Gale Online. Das ist halt komplett nur Schusswaffen. Theoretisch. Und es passieren irgendwie mysteriöse Todesfälle, wo die Leute gedacht haben, das geht doch gar nicht, weil die Leute haben alle eine Atmosphäre an, das geht ja nicht.
Eine was an?
Die Atmosphäre, das ist ja der... Die, ne?
Ach so,
die Technologie ist, mit Sicherheitsfeatures, damit sowas wie
Sword Art Online-Krise nicht nochmal
passiert. Okay. Genau. Der Typ vom Innenministerium angeblich trifft sich mit Kirito und sie besprechen, wie das überhaupt sein kann, was für Möglichkeiten es gibt und kommen zum Schluss, dass es noch nicht sein kann. Weil die Atmosphäre hat einen bestimmten Output, den er nicht überschreiten kann, und so einen hohen Output wie jemandem das Hirn zu braten gibt es nicht. Und so andere Gründe, wie zum Beispiel Epilepsiefälle auslösen, geht auch nicht. Das ist auch irgendwie softwaretechnisch oder so gelöst. Sie beziehen sich da auf ein Incident, das hier in der Welt als Porygon-Incident bekannt ist. Wisst ihr davon noch?
Nein, was ist der Porygon?
Das Porygon-Incident ist eine Pokémon-Folge von 1996 in Japan mit dem Namen Electric Soldier Porygon, wo viele Stellen einfach nur frameweise abwechselnd blau und rot blinken. Im Endeffekt sind da 200 Kinder im Krankenhaus gelandet von durch diese Anime-Folge.
Okay, wegen...
Okay, was war jetzt der künstlerische Mehrwert in der Ausstrahlung einer Folge mit bunten, blinkenden Bildchen?
Schöne Cyber-Explosionen. Die Folge an sich ist sehr interessant, ist aber durch die japanische Regierung verbannt worden, in keinem einzigen Land mehr ausgestrahlt zu werden. Lustigerweise gibt es die Pokémon-Folge im Internet vollständig gesappt auf Englisch zum Runterladen.
Wenn man mal wieder ins Krankenhaus möchte. Was war der Auslöser? Ist es Epilepsie dann oder was ist das?
Epilepsie war es dann.
Okay. Ja.
Und also ich finde es lustig, dass sie sich darauf beziehen. In dem.
Also beziehen sich wörtlich darauf, oder?
Sie beziehen sich wörtlich darauf. Er sagt so: sowas ist schon mal passiert. Und das in dem Jahr. Und das war sehr. Es war nicht schön anzusehen, dass es passiert ist.
Okay. Ja,
Und ja, um die Fälle zu lösen, schicken sie Kirito in dieses Spiel rein. Ja,
natürlich.
Sie bezahlen ihn sogar dafür und er nimmt an, weil er so, eigentlich sind Gegenwerts von 600 Euro schon gut, er bräuchte mal wieder neue Computerhardware.
Ja. Ja.
Geht rein und trifft auf diesen mysteriösen Defcon. Er wird so genannt. Er weiß halt nicht genau, wer das ist, weil die Leute irgendwie im echten Leben sterben, wenn die hier angeschossen werden.
Immer oder?
Ja, tatsächlich immer.
Okay.
Wie sich schnell rausstellt, sind sie zu dritt. Die Leute. Das ist ganz einfach. Der eine
Welche spielt, ist es? Das Defcon-Team?
Defcon-Team sind drei Leute. Der eine spielt und die anderen brechen in die Wohnung ein und injizieren ein Gift, das irgendwie das Herz zum Stillstand bringt.
Okay.
Ja, sie mit Hilfe von Kirito knacken sie die Bande und es geht weiter.
Also die Technologie ist ganz, ganz sicher.
Die Technologie ist tatsächlich sicher, aber wir haben halt noch ein paar Leute. Es stellt sich halt am Schluss während dem Kampf raus. Übrigens, es ist zwar ein Spiel, wo nur Schusswaffen da sind, aber Kirito kann mit Schusswaffen nicht umgehen und sieht dann im Shop ein Laserschwert. Und benutzt das Laserschwert im Gunfight. Und gewinnt.
Natürlich. Natürlich. Die Ritter ja auch. Vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal vor Spoilern warnen. Das ist schon eine Weile her, dass wir das gesagt haben. Also wenn ihr vorhabt, das alles noch zu lesen und spoilerfrei zu lesen, dann hört euch jetzt nicht mehr weiter die Sendung an.
Genau. Und ja, er findet dann raus, dass einer dieser Defcon-Leute zu einer roten Gilde, orangenen Gilde gehört in Sword Art Online. Es gab halt irgendwie Gilden, die gemeint haben, wir können Leute umbringen, wir sind eh nicht schuld, das ist der GM da ist schuld, wenn Leute sterben. Mhm. Und Defcon ist halt einer davon. Und Kirito hat in diesem Handlungsbogen halt auch seine moralischen Zweifel, weil er ja tatsächlich auch Leute umgebracht hat, weil sie in dem Moment, wo sie versucht haben, die orangene Gilde gefangen zu nehmen. Und hat sich dann aus Notwehr tatsächlich zwei oder drei Leute umgebracht.
Hm. Nochmal. Die Orangene Gilde sind irgendwie moralisch verwerfliche Leute. Es gab ein paar Leute, die Gilde hops nehmen wollten. Und Kirito hat Leute, die Gilde hops nehmen wollten, hops genommen.
Nein, nein. Die Leute, die zur Orangenen Gilde gehören, hops genommen. Er hat dazu der Force gehört, die einfangen wollen.
Kommt zu der Herzstillstand-Gift-Attacke noch eine Erklärung, was die Motivation für dieses Vorgehen war?
Ja, es waren drei Brüder. Der älteste davon war halt so der Guildleader dieser orangenen Gilde. Sie heißt The Laughing Coffin. Der lachende
Sarg.
Der lachende Sarg, genau. Und er sagt halt so, Leute umbringen ist der ultimative Kick. Und der kleine Bruder macht halt mit. Und hilft halt mit.
Und der mittlere Bruder?
Auch. Aber den können sie nicht schnappen. Den schnappt die Polizei nicht. Was dann zum nächsten Arc führt.
Ah. Gehen wir da jetzt hin? Oder?
Es kommen noch zwei Side-Stories. Ich habe sie hier auch fälschlicherweise in meinen Notes mit Arc bezeichnet. Mhm. Nämlich in Alpha Online haben sie das Schwert Excalibur gefunden. Und es geht darum, dass die Truppe um Kirito das Schwert holt. Nicht so interessant. Der nächste Side-Story ist interessanter. In Alpha Online taucht halt eine Schwertkämpferin auf, die halt noch stärker ist als Kirito.
Wow.
Nein, doch.
Nein, doch. Oh. Kirito ist halt ein bisschen eingeweihter und hat halt ein bisschen mehr Ahnung und weiß so, ja, oh gut, du lebst wohl jetzt in dieser Welt komplett, ist sein Kommentar dazu. Und sie mag ihn deswegen nicht. Aber seine Freundin Asuna lernt sie kennen und versucht der Gilde, die zu diesem Mädel dazugehört, beizutreten. Die Gilde, dessen Namen The Sleeping Knights heißt, wo ich sagen muss, dass es sehr...
Der die Name, schlafenden Nächte?
Die schlafenden Ritter. Ritter.
Die schlafenden Ritter. Der Name ist, wenn du den Ausgang dieses Bogens kennst, sehr sarkastisch. Die ganze Gilde besteht aus Terminalkranken,
ja,
die in einer modifizierten Version des Amus 4 drin liegt, nämlich dem Medikobold. Und eben ihr restliches Leben, bevor sie endgültig abkratzen, versuchen in Spielen zu verbringen.
Also es ist praktisch so ein Teil, so ein Virtual Reality Teil, das dazu gemacht ist, dass die weiterleben können in komatösem Zustand, oder? Nee, verstehe ich das richtig?
Ja, dass sie halt nicht raus müssen und immer noch Lebensqualität haben.
Ja.
Und der Nebeneffekt von dem Medikobold ist, dass
das Wort Lebensqualität war sehr interessant an der Stelle. Das kann man gleich mal in den Neusprechblock melden.
Das Medikobold hat noch einen anderen Effekt, dass es die VR-Technologie, die sie haben, dazu nutzt, eben die Schmerzen wegzubetäuben. Mhm. Ohne Medikamente, eben nur mit dieser Technologie. Mhm. Da sie aber nicht wissen, was für Auswirkungen es hat, sind halt alle Mitglieder dieser Gilde eben die Versuchskaninchen, die sich bereit erklärt haben. Der Deal war, sie machen da mit. Dafür kriegen sie, in den meisten Fällen sind das eher Leute, die AIDS haben. Also Kinder, die AIDS haben, die kriegen sie eben einen keimfreien Raum, wo sie länger leben können.
Was ist im MMORPG, mein Gott, Kontext AIDS?
Real-Life-AIDS. Tatsächlich.
Jetzt erklär's noch. Jetzt erklär's noch.
Was erwartest du? Dass in ein paar Jahren niemand mehr weiß, was AIDS ist?
Hoffentlich. Es wäre schön.
Ja, es wäre schön, ja. AIDS ist eine sehr heimtückische Krankheit, die das Immunsystem befällt und das Immunsystem lahmlegt, wodurch eben kleinere Krankheiten dazu führen, dass man eben meistens sterben kann. So viel dazu. Aktuell unheilbar. Wir hoffen auf Besseres. Ja, natürlich stirbt sie. Und das Mädel, das sie trifft, stirbt. Aber für Beerdigung tauchen halt alle Spieler auf, die sie in dem Spiel vergöttert haben. Hm. Und zwar alle. Und es stellt sich halt irgendwie in einem Nebensatz vor dem Doktor raus, dass der ursprüngliche GM von Sword Art Online, Kabaya Akihiko, der eigentliche Schöpfer des Medikobolds ist. Mhm. Das war so mehr oder weniger sein letztes Ding, bevor er ins Nirgendwo verschwunden ist.
Ins Nirgendwo?
Ist ja. Das irgendwo so ein stilistisches Element, um weitere Nebengeschichten aufzuspannen?
Möglich. Also die Sache ist, es wird gesagt, dass in dem Moment, wo er besiegt wurde, ist ein Programm ausgelöst worden, das sein komplettes Gehirn gescannt und digitalisiert hat. Dabei ist sein richtiger Körper draufgegangen und er existiert sozusagen nur noch im Netz irgendwo. Das ist auch der Grund, wieso irgendwie in der Fairy Dance Arc Kirito plötzlich GM-Rechte hat, weil der es halt aufgetaucht hat, so, ja, hier hast du meine Account-Daten, mach und hat Spaß damit.
Witzig. Ja, sind wir fertig mit dem Arc?
Das war jetzt welcher Arc?
Das waren jetzt die Side-Stories zwischen Phantom Bullet Arc und dem Alicization Arc.
Wow. Die Side-Stories zwischen Arc 3 und Arc 4.
Genau. Der nächste Arc ist noch nicht abgeschlossen, fängt aber damit an, dass Defcon Nummer 3, den Typ, den sie noch nicht gefangen haben...
Also es gibt 16 Bücher, aber es kommen noch mehr.
Es kommen noch mehr.
Ah.
Der nächste Arc geht von Buch 9 bis 16. Das Ding ist riesengroß.
Wie alt ist denn das älteste Buch? Wann kam das erste raus? Ich weiß nicht, ob es auf dem Buch draufsteht. Das ist vielleicht nur diese Auflage, die draufsteht.
Moment.
Wikipedia dazu. Ich guck das mal im Internet nach.
2009.
Echt jetzt?
Ich hasse unfertige Geschichten. Leider ist das ein Game of Thrones Problem. Du weißt nie, wann die Geschichte mal enden wird.
Ja, und ob nicht der Auto vorher stirbt.
Ja. Oh mein Gott, ja, guter Kommentar.
Moment, ich muss das hier nochmal... Ja, okay, du hast recht. Also Original, April 2009 rausgekommen.
Und der Alicization Arc, das Wort ist grausig zum Aussprechen.
Was heißt das überhaupt? Alicization.
Alice Namensvergabe?
Also Alice ist ein Akronym, das für irgendwas stehen soll. Nämlich die japanische, ich wollte schon Kriegsministerium sagen, Verteidigungsministerium arbeitet an einer künstlichen Intelligenz, die in der Lage ist, einen Konflikt zu lösen, den man eben moralisch haben kann. Einerseits ist es schlecht, wenn man Gesetze übertrifft, aber andererseits ist Notwehr was Gutes.
Rechtfertigst du gerade Geheimdienstaktivität?
Das müssen wir gleich mal dem Generalbundesanwalt vorlegen.
Dem nächsten Generalbundesanwalt. Arbeiten sie dran und wollen, und das Ding heißt dann Alice. Und sie arbeiten dran und kommen einfach nicht voran, weil sie haben zwar den Soul Transistor, das ist so ein Gerät, das auf dem Zeugs basiert, das, mit dem sie theoretisch menschliche Denkstrukturen kopieren können. Das Problem, worauf sie da stoßen, ist einfach nur, menschliches Denken gerät in Panik, wenn es irgendwie merkt, ich bin in einer Buchse eingesperrt, ich komme nicht mehr raus, und löscht sich selber.
Ja. Hast du da so ein praxisnahes Beispiel? Sie wollen jemanden scannen.
Ja, also, sie haben das Experiment versucht mit dem Verteidigungsminister, dessen Kopie eben dann eben Selbstmord begeht, obwohl die Kopie ja genau weiß, also dass der Verteidigungsminister genau weiß, was ihm blüht.
Okay, also sie wollen,
die Kopie will einfach nicht
akzeptieren. Sie wollen ein echtes menschliches Denken. Bewusstsein in eine Maschine transferieren, damit diese in der Lage ist,
im Kriegsfall Drohnen zu steuern, ja.
Also halt problematische Entscheidungen zu treffen.
Genau.
Ja.
Also im Endeffekt wollen sie es in Drohnen einbauen, steht auch irgendwo drin.
Das sind dann schon richtig interessante philosophische Fragestellungen, mit denen wir uns eigentlich, also als Chaos Computer Club meine ich wir, uns eigentlich recht viel beschäftigen in letzter Zeit.
Ich flame allgemein dagegen. Jedes Stück Software hat eine Importfunktion, aber ein Export für andere Dateiformate gibt es nicht. Wie kriegst du die KI da wieder raussynthetisiert?
Ja.
Ja, auf jeden Fall arbeiten sie irgendwie dran und ja, Defcon hat irgendwie Kirito mit demselben Gift injiziert und er gerät ins Koma.
Wer ist Defcon? Das ist der Typ aus...
Der Typ, der im Thunder Bullet Arc alle Leute umgenietet hat.
Okay.
Auf jeden Fall schnappt sich dann das Verteidigungsministerium ihn dann und versorgt Kirito, okay, und versorgt ihn, weil sein Hirn schon irgendwie leicht beschädigt ist. Und der Nebeneffekt in dem Soul Transistor drin zu sitzen ist irgendwie auch, dass sich das Hirn erholt. Und er ist halt da drin. Und
aber ich dachte, es ist seine Kopie.
Du kannst es einerseits kopieren, aber auch andererseits es als Interface benutzen.
Mhm, okay.
Sieh es an wie ein Diskettenlaufwerk.
Wo ich mein Gehirn rein tue?
Ja.
Okay, mache ich.
Muss das Gehirn dafür vorher operativ freigelegt werden?
Zum Glück nicht. Auf jeden Fall versuchen sie halt, erhoffen sie sich, dass dadurch, dass Kiriko eben drin ist, dass sich die KIs, die sie da drin rangezüchtet haben, die zum Glück nicht draufgehen, dass sie halt die solche moralischen Entscheidungen treffen können. Kaum ist er drin, gibt es auch schon drei KIs, die das hinkriegen. Weil die KIs da drin arbeiten halt sehr lawful. Also sie haben da diese Welt konstruiert mit den ganzen künstlichen Intelligenzen drin, haben Hungersnöte ausgelöst und die KIs haben halt einfach akzeptiert, dass sie draufgehen, wenn sie Hunger haben.
Die KIs haben was?
Sie haben es einfach akzeptiert, dass sie sterben. Sie haben mehr oder weniger Real-Life-Simulation in dem Ding gemacht und die KIs haben einfach, sie können aus ihrem Wesen heraus einfach die Gesetze nicht übertreten. Sie können zwar gemein sein, aber sie sind immer lawful.
Ich mag ein neues philosophisches Wort für das Wort KI schöpfen, künstliche Intelligenz. Das sind eigentlich kopierte Intelligenzen. Also kopierte reale Intelligenzen, KRI.
Ja. Und es ist... die Welt wird immer abstruser. Irgendwann kriegst du da raus, dass irgendeine KI da drin die Welt übernommen hat und mehr oder weniger das Ministerium gar keine mehr Kontrolle hat über das Teil, außer ihn rein oder rauszustöpseln, weil die Welt sich schon mehr oder weniger selbstständig gemacht hat. Das Einzige, was noch funktioniert, ist, dass KIs, die einen Regelbruch begangen haben, isoliert werden und versucht herangezogen zu werden, diese Entscheidung nochmal zu treffen.
Also eine andere Entscheidung?
Nee, dieselbe Entscheidung. Also die Entscheidung, sich gegen das Gesetz zu stellen, um ein gutes Ziel zu verfolgen.
Ah, okay. Ich versuche jetzt mal eine gesellschaftliche Interpretation dieses lyrischen Kontexts. Das ist Politik-Satire.
Ja.
Also ich habe bisher bloß bis Band 12 gelesen, weil das ist das Einzige, was als Fernübersetzung existiert, aber die Fernübersetzung löst sich jetzt gerade auf mit der offiziellen Übersetzung von Yen Press. Das heißt, ich muss höchstwahrscheinlich noch 2 Jahre warten.
Als Fernübersetzung, du meinst, Leute, die es nicht auf Japanisch lesen können, haben eine englische Übersetzung geschrieben?
Ja. Das Makatsuki-Projekt ist da sehr gut.
Wo kommst du denn an die Bücher ran? Reden wir über Bezugsquellen.
Also,
du hast sie als gedruckte Bücher in irgendeinem Laden gekauft?
Ich habe sie tatsächlich bei Amazon gekauft, weil, tut mir leid, Amazon kann das halt einfach. Yen Press liefert sie auch tatsächlich aus.
Das ist ein japanischer Verlag, der...
Yen Press ist ein... Ich bin mir nicht sicher, ob es ein amerikanischer oder ein britischer Verlag ist, aber offensichtlich amerikanischer Verlag, der eben
japanische
Bücher übersetzt. Okay. Ich bin dazu gegangen, diese englischen Bücher zu nehmen, weil ich festgestellt habe, dass Carlsen Comics und was auch immer der andere Manga-Verlag ist in Deutschland, haben beschlossen, dass Light Novels in Deutschland sich nicht gut genug verkaufen und alle eingestellt.
Okay.
Ist schade, aber ist halt so. Kann man nicht viel dagegen tun.
Ja, Musik?
Musik.
Was gibt's denn jetzt?
Dadurch, dass es irgendwie runter und rüber ging, möchte ich jetzt meine zusammengemixte Version von Crossing Field, das ist das erste Intro von Sword Art Online, spielen. Das besteht aus mehreren Stücken, also mehreren Adaptionen von diesem Intro. Auch da sind auch Fandubs dabei, also Fanübersetzungen gesungen.
Okay. Ja, bis gleich. Und willkommen zu den letzten 8 Minuten der Radio am heutigen heißen Sonntag. Unser Thema heute ist noch Sword Art Online, aber so langsam sind wir am Ende angekommen. Sword Art Online, eine sogenannte Light Novel aus Japan, also so ein Roman gerichtet an junge Erwachsene. Wir haben uns viel darüber unterhalten.
Das Lied, das ich eben gespielt habe, war ja Crossing Field von Lisa. Lisa ist in dem Fall ein Akronym. Love is Same All. Es wurde mehrfach adaptiert. Wir haben eine englische Version von Amalie gehört, eine amerikanische Utaite. Was Utaite sind, da wollte ich eine extra Sendung drüber machen, aber mehr oder weniger sind das Leute, die Songs covern. Eine deutsche Utaite ist Starbelly Cake und nochmal einen amerikanischen Utaite, Nate Wants to Battle. Das sind ihre YouTube-Namen.
Okay, ja. Die Playlist, können wir auf die Website stellen, oder?
Die können wir auf die Website stellen.
Die können wir in den Podcast nicht mit reinschneiden, aber ihr könnt euch dann die natürlich selber anhören, wenn ihr die selber irgendwie...
Ja, ich werde da eine YouTube-Playlist draus bauen. Die meisten Sachen sind tatsächlich auf YouTube zu finden.
Okay. Ansonsten mit dem Thema sind wir echt durch, oder?
Ja, habt ihr noch irgendwelche speziellen Fragen? Irgendwas war unklar?
Es war alles ziemlich... Es wird ziemlich kompliziert mit der Zeit, ist mir aufgefallen.
Aber ich finde, das macht irgendwie eine coole Serie aus.
Ja.
Ich finde halt auch...
Durchaus.
Zugegeben, ich bin mehr ein Fan von komplizierten Sachen, weil wenn es so straightforward ist, ist es viel zu langweilig. Deswegen gefällt mir auch die Tsubasa Chronicle und XXXHolic-Reihe sehr gut.
Was ist das?
Das ist eine Manga-Reihe von Clamp. Die Story ist so kompliziert, du hast einen viel zu komplizierten Graphen als Story.
Es ist doch angenehm technikphilosophisch und vor allem sollten wir die Moral von der Geschichte nochmal extrahieren. Kauft keine Beta-Software nach Erscheinungsdatum.
Okay. Ja, ja. Kann man wohl so sagen. Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich mit unserem Thema mal abschließen. Danke, Tai, dass du uns so viel darüber erzählt hast. Wir haben aber noch ein paar Ankündigungen zu machen, bevor wir die Sendung beenden. Und zwar erstmal in eigener Sache.
Wenn ihr uns persönlich kennenlernen wollt, wir grillen am Montag öffentlich.
Morgen ist es, der 10. August 2015. Genau, ab 19 Uhr.
Getränke werden gestellt, Grillfleisch bringt jeder selbst mit, Grillkohle haben wir auch. Und zwar ist das bei gutem Wetter in der Albert-Einstein-Allee 43 in Ulm.
Wer die Universität kennt, das ist die Universität West am blauen Hörsaal, sogenannten blauen Hörsaal, der aussieht wie ein UFO, da gibt es jetzt einen neuen Grillplatz.
Und wenn es schlechtes Wetter gibt, befinden wir uns in Ulm am James-Frank-Ring. In der Universität Ulm O26.
Genau, das ist die andere Seite der Uni, 27. Universität Ost. Ja, O27. Ja, genau. Also normalerweise zweiter Montag im Monat Chaos-Seminar. Morgen stattdessen grillen. Und ja, Regenwahrscheinlichkeit ist recht hoch, aber wir hoffen, dass das Wetter durchhält.
Ich nicht. Ich möchte endlich wieder sinnvoll schlafen können. Du vielleicht auch?
Was?
Ich adaptiere meinen Tagesplan nach Wetter. Ich gehe nachher joggen.
Ich war heute schon joggen. So, dann gibt es vom CCC noch eine andere Veranstaltung, die kommende Woche stattfindet. Und zwar ist das alle 4 Jahre stattfindende Chaos Communication Camp. Findet in der Nähe von Berlin statt. Und zwar im sogenannten Ziegeleienpark in... Details habe ich vergessen. Das Datum muss ich jetzt auch noch mal nachschauen. Aber die Seite müsste noch online offen sein.
Du warst schon mal auf dem Camp. Wie groß ist es im Vergleich zum Kongress? Ist das noch die typische CCC-Familie oder ist das bereits so weit expandiert, dass du dich mit ganz vielen Fremden unterhalten
musst? Es ist riesengroß. Aber der Kongress ist mittlerweile auch riesengroß. Also ich war nicht mehr auf dem Kongress, seit er wieder in Hamburg ist. Seither ist er auch wieder viel, viel größer als damals in Berlin. Von Zahlen habe ich gerade keine im Kopf, aber Zelte waren viele. Viele, viele. Jetzt immer noch das Datum, und zwar findet das Camp statt vom 13. bis 17. August. Weißt du mal, welche Tage das sind? Ich habe hier so einen Kalender in meinem neuen...
Sag bitte nochmal das Datum an.
13. bis 17. Das ist Donnerstag bis Montag. Also kommender Donnerstag bis Montag darauf ist Chaos Communication Camp im Ziegeleienpark Mildenberg. Irgendwo bei Berlin, von hier aus gesehen zumindest. Karten gibt es keine mehr.
Schade.
Aber es gibt Livestreams von den Vorträgen. So ähnlich wie beim Kongress eigentlich auch. Gut, und ich glaube, wir können uns jetzt verabschieden. Raus aus diesem überhitzten Studio und hören uns in 2 Wochen wieder. Wir haben schon Ideen für Themen. Mal gucken, vielleicht mal was zur Home Automation oder zu Verwertungsgesellschaften. Wir werden auf jeden Fall irgendwas machen. Im Studio waren Matu, Markus und Reki. Sorry, ihr dürft euch auch selber. Ihr dürft dafür Tschüss sagen. Tschüss, Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.